60 Minuten Kunst. Geschichten und Geheimnisse alter und neuer Meisterwerke.
Hallo und herzlich willkommen zu 30 Minuten Kunst. Ich bin Jens Trocher und heute, man hört es vielleicht schon, zu Gast in einem Atelier und zwar von Philipp Fürhofer. Hallo Herr Fürhofer.
Herzlich willkommen.
Herr Fürhofer hat im September eine Ausstellung, eine große Werksausstellung in der Galerie Judin und zwar vom 11. September bis zum 25. Oktober. Wie er das alles schafft, was er macht, das erklären wir noch später, weil es eine unheimliche große Anzahl von Werken schon gibt. Und wir stehen gerade im Atelier vor einem Werk, das fängt schon an zu leuchten. Etwas ungewöhnlich für einen Maler oder einen bildenden Künstler.
Ja, in der Tat ist meine Arbeit zwar primär malerisch, ich bezeichne mich selber auch als Maler, es ist aber eine Malerei im Kontext eines Raumes oder im Kontext eines anderen Materials oder einer Oper zum Beispiel. Das ist bei mir ja sehr vielfältig. Hier ist es ein Leuchtkasten. Das heißt, es ist eine Malerei auf Acrylglas, die auch noch hinterleuchtet ist.
Wir stehen jetzt direkt davor. Ich glaube, es ist besser, wenn wir mal einen Schritt zurücktreten und dann sieht man einen, ja, zweimal 2 Meter fast quadratischen Leuchtkasten. Sie werden die Maße besser im Kopf haben. Und wenn das Licht aus ist, ist es ein Spiegel. Und wenn das Licht angeht, ein Dschungel.
Ja, also das Werk ist ein Diptychon. Es besteht aus 2 Kästen, insgesamt 2,30 Meter hoch, 2,40 Meter breit, also fast quadratisch. Ja. Und das Licht ist ein entscheidender Faktor in meiner Arbeit, weil der Leuchtkasten durch einen Spionspiegel versehen wird. Das heißt, das kennt man aus dem Polizeirevier bei Verhören, Krimis und so weiter. Ein Spionspiegel wird dann transparent, wenn von hinten Licht angeknipst wird. Und in dem Fall ist in dieser Arbeit dann das Licht von hinten kommend auch Bildgeber. Also die Landschaft, diese Dschungellandschaft, die sich dann herstellt, wenn das Licht dahinter an ist, löst sich auch gleichzeitig auf, wenn das Licht ausgeht und dann der Spionspiegel undurchsichtig wird und wirklich ein Spiegel ist und den Betrachter, den Umraum, den Ausstellungsraum mitreflektiert.
Und wahrscheinlich auch mitreißt. Es sind auf der, sagt man, Glasscheibe oder Spiegel, sind auch noch Wörter zu erkennen, fast wie so ein bisschen Graffiti. Es sind mal wild, mal wirklich ganz exakte Typen gemalt.
Ja, also es ist in der ganzen Ausstellung eigentlich immer wirklich im wahrsten Sinne des Wortes die Einschreibung von Natur. Also wie wir mit Natur umgehen, wie wir sie verändern, wie die Natur aber auch den menschlichen Organismus verändert, wie wir sozusagen durch unsere Abfallprodukte, durch unsere Kommerzialisierung Natur beeinflussen, die sich aber dann auch gleichzeitig uns wiederum einverleibt. Also es ist so ein Wechselspiel, auch durch das Licht, das Kommen und Gehen, so sind auch diese kommerziellen Logos, also Forever Young, Forever Beautiful, dieses utopische Ewigkeitsversprechen, was uns ja so Werbung und so weiter vorgaukelt, ja, also dieses kauf das und du wirst schöner oder kauf das und du lebst länger, was ja an sich okay wäre, wenn das nicht auch Auswirkungen auf unsere Natur, auf unsere Umwelt und so weiter hätte. Und diese Form von Ewigkeitsversprechen wird dadurch, dass das Licht dann angeht und sich auch diese Logos auch wieder auflösen dadurch und zurück in so eine Natur reinwachsen, auch wiederum ad absurdum geführt. Und es ist also eigentlich immer so ein Wechselspiel zwischen einer Idylle, in die man sich reinsieht, in so einen endlosen Raum, den man sich verlieren will, und dann wiederum so eine Art Aufwachen im Hier und Jetzt und in der Auslöschung des Ganzen, ja.
Sie haben es gerade erwähnt, man wird so förmlich reingesogen auch in das Bild. Darf ich fragen, wie Sie diesen Effekt hergestellt haben? Also Sie haben ja schon gesagt, es ist Spionfolie oder Krimifolie oder Spiegel.
Ja, also es ist ein Acrylglaskasten mit dieser besagten Spionspiegelfolie und dahinter ist eigentlich nochmal ein Spiegel mit ein paar Lampen. Also letztlich ist die technische Apparatur relativ simpel und für mich auch bewusst durchschaubar. Also diese Kästen haben zwar eine illusionistische Wirkung, eine tiefe Wirkung, sind aber von der Seite auch zu betrachten. Und da kann man dann auch ganz klar erkennen, es ist mit Kabeln und Lampen versehen. Unten gibt's so eine Art Schaltbox, so eine Controllerbox, die ich auch immer bewusst sichtbar halte, dass also auch immer klar wird, das ist eine technische Apparatur, die das Ganze zum Leben bringt oder wieder verstummen lässt sozusagen. Also der Effekt ist eigentlich zwei Spiegel und dazwischen Licht. Und das ist eigentlich auch schon alles. Und der Rest passiert dann in der Interaktion mit der Malerei.
In der Ausstellung gibt es 16 Werke und wir stehen vor einem ganz anderen Werk, was sich aber auch sehr mit der Natur beschäftigt. Es ist ein Wald und ein sehr plastischer Wald.
Ja, es ist auf den ersten Blick ein Winterwald, ja, mit so einer Art Abendstimmung, also so ein scheinbar romantisches Motiv. Der Waldgrund ist noch so teilweise schneebedeckt, teilweise kommt schon wieder so der Matsch durch und die karge Wiese. Also eigentlich ein relativ bekanntes Motiv, würde ich das mal so nennen.
Aber auf diesen Bäumen, man denkt erst, ach, das sind irgendwie Birken und die Birken sehen so schwarz-weiß aus. Wenn man es dann aber genauer betrachtet, sind auch wieder, wie in dem vorhergehenden Bild, Buchstaben, es sind fast Claims zu erkennen.
Ja, das funktioniert tatsächlich in einem ähnlichen Konzept wie die andere Arbeit. Nur die andere Arbeit war ein Leuchtkasten. Hier ist es jetzt wirklich nur Malerei auf und hinter einer Acrylglasscheibe. Und diese Logos, diese Versprechungen, top fit, forever young, sexy, beautiful, das schreibt sich da auch wieder ein in diese ganze Natur. Also einerseits in diese Bäume, das ist ja eher so eine grafische Arbeit, eher in Schwarz-Weiß gehalten. Diese Texte fügen sich ein und werden fast auch schon wieder zu Ästen, die mit Schnee bedeckt sind und so weiter. Also es gibt so merkwürdige Vermischungen aus scheinbar natürlichem versus scheinbar menschlichem oder kommerziellen, ja. Und auch in dieser Bodenregion, wo dieser Schnee, diese weiße Schneedecke eigentlich nur wiederum Bildgrund wird für so Einschreibungen mit Buntstiften, auch wieder nur Wörter. Also es gibt so Ambivalenzen. Also es geht mir auch nicht nur darum zu sagen, oh, wie schlimm ist diese Natur doch von uns geschändet, sondern wir sind da Teil eines großen Zyklus und selbst wenn wir primär vielleicht schädliche oder destruktive Elemente haben, gibt es vielleicht doch einen Weg, dass das Ganze zu einem nachhaltigen Zyklus wird. Es gibt ja verschiedene Entwicklungen, wo man sagen könnte, wie kann zum Beispiel Abfall wieder in den Naturzyklus integriert werden, ohne dass es der Natur schadet und so weiter. Das sind eigentlich so Aspekte, die mir da dahinter auch vorschweben. Das kann ja Kunst. Kunst kann ja utopisch sein.
Apropos vorschweben, wie entsteht so ein Werk? Ist das bei Ihnen im Kopf schon fertig? Oder wenn Sie an so ein Bild gehen, oder entsteht das dann beim Tun, beim Machen?
Also ich arbeite meistens erstmal von einem Foto ausgehend oder einem Naturerlebnis. Alle diese Arbeiten, die in der Ausstellung gezeigt werden, sind ja eigentlich erstmal Landschaften, ganz plump gesagt, ja. Also es ist ja eigentlich Landschaftsmalerei. Und das kommt tatsächlich bei mir von der Anschauung, auch ganz klassisch. Ich sehe da einen Effekt, eine Schneeschmelze, Licht durch Blätter funkeln und so weiter. Das kommt von solchen erlebbaren Naturmomenten, die ich auch fotografisch festhalte. Und das ist eigentlich die Basis. Und dann ist es im Atelier ein langer, monatelanger Prozess. Ich arbeite nie an einer Arbeit und dann an der nächsten. Es ist nicht eine Arbeit fertig und dann entsteht die nächste, sondern es sind tatsächlich alle Arbeiten dieser Ausstellung fast gleichzeitig entstanden, weil ich anfange mit einem Werk, das dann aber auch mal wieder stehen lassen muss, ein paar Tage oder Wochen, um wieder so eine objektive Distanz zu bekommen. mich nicht so zu verkrampfen. Teilweise müssen Schichten trocknen. Das sind ja sehr viele Schichten auf dem Glas, hinter dem Glas. Dann werden einige Schichten wieder weggekratzt. Also die Farbe wird dann wieder teilweise weggenommen und macht wiederum Platz für neue Schichten. Dann gibt's diese Übermalungen von anderen Schichten. Das sind alles wirklich langsame Prozesse. Und daher ist es für mich auch so ein einerseits in der Vorstellung von vornherein eine bestimmte Grundidee, die sich dann aber während des Machens und während des Arbeitsprozesses dann auch weiterentwickelt oder ändert.
Sie haben es gerade schon erwähnt, es ist Malerei auf Acrylglas und Hinterglasmalerei. Das kennt viele aus der Volkskunst. Es gibt Menschen oder Künstler, die haben das auch, zum Beispiel Kandinsky, gemacht. Wie funktioniert das? Sie haben ja eigentlich, wenn Sie Hinterglas malen, müssen Sie die Perspektive komplett verändern, als wenn Sie es vorne drauf malen.
Ja, also diese Hinterglasmalerei aus der Volkskunst kommt, hatte ja vor allem religiöse Motive oder sehr oft religiöse Motive. Das hat mit dem interessanten Leuchtcharakter, der dadurch entsteht. Also dadurch, dass die Farbe hinter dem Glas aufgetragen ist, ergibt sich so eine ganz signifikante Leuchtwirkung, das wiederum auch die Verbindung zu meinen Leuchtkästen auch darstellt. Und diese Technik hat sich bei mir über die letzten Jahre entwickelt und ist tatsächlich insofern komplex, dass ich tatsächlich diese Schichten, die hinter dem Glas sind, muss ich spiegelverkehrt denken, spiegelverkehrt auftragen, dann die Glasscheibe umdrehen, das Endresultat sozusagen zeitverzögert erst beurteilen könnt, sehend und dann von vorne ganz normal Schichten auftragend. Also es ist eine komplexe Wechselwirkung, würde ich sagen.
Und wenn man davor steht, ist der Effekt wirklich erstaunlich. Man denkt, man kann jetzt in diesen Wald hineingehen. Sie haben gerade Leuchtkästen gesagt. Ich finde das ja eigentlich für Ihre Werke ein bisschen tief gestapelt. Aber in der Ausstellung sind auch drei dieser, in Anführungsstrichen, Leuchtkästen zu sehen. Und die haben wieder so einen fantastischen Effekt, dass man sehr plastisch sieht. Und in diesem Fall eine Mischung eigentlich aus einem Wald und aus einem Dschungel. Oder?
Ja, also es ist eigentlich so ein, auf den ersten Blick würde ich es als orangen Herbstlaub oder Herbstwald in warmen Laubtönen, könnte man vielleicht sagen, bezeichnen. Allerdings ist das Ganze auch ambivalent, weil es ist einerseits diese Landschaft, andererseits, wenn man genauer hinguckt, eigentlich was ganz anderes, nämlich so ein Badestrand, also so eine Massen-Rimini-Badestrand-Situation, klingt jetzt erstmal absurd. Ich habe diese Kombination gewählt, weil diese Farbigkeit von diesem Badestrandmotiv, diese vielen menschlichen Körper und so weiter, eigentlich dieses Orange gebracht haben. Es ist so, diese Leuchtkästen haben zwei Ebenen, die vordere Ebene und die Rückebene. Und in dieser Rückebene ist diese Badestrandsituation gemalt. Und dann ist diese Natur, diese Laub, diese Baumsituation reingekratzt. Das heißt, indem ich diese Landschaft zeichne, diese natürlichen Prozesse, lösche ich wiederum das andere Motiv aus. Also es ist in diesen Leuchtkästen bei aller Klarheit des Motivs, der scheinbaren Klarheit, würde ich mal sagen, des Motivs, auch immer so ein Paradox dabei. Das Licht erzeugt ein Motiv, während sich das andere Motiv dadurch gleichzeitig auch wieder auslöscht. Also es ist wie Yin und Yang oder es gibt nicht alles. Entweder sehe ich diese menschlichen Motive oder ich sehe diese natürlichen Motive und es gibt Aspekte, die sich gegenseitig bedingen, aber auch gegenseitig ausschließen. Das ist vielleicht generell das existenzielle Moment hinter all diesen Arbeiten. Ja, es ist ja immer die Frage des Menschlichen in der Natur oder das Natürliche im Menschen. Wo stehen wir da? Ja.
Was ich auch bei dieser Arbeit spannend finde, sie verstecken ihre Technik nicht. Andere würden da Konstruktionen bauen, dass man ja nicht sieht, Mensch, wie kommt das Licht da hinein? Aber bei ihnen kann man auch noch links und rechts so ein bisschen hineinschauen. Warum?
Weil es mir wichtig ist, dass es neben der Illusion auch gleichzeitig diese Form der Desillusion gibt und man sehen kann, da sind die Kabel, da sind die Leuchtröhren und es sozusagen, ja, es ist ein Teil der Aussage, es ist ein Teil des existenziellen, der existenziellen Erkenntnis, wenn man so will, die man bei den Arbeiten haben kann, nämlich es gibt keine wirkliche Natur mehr. Es gibt die Sehnsucht danach und es gibt natürliche Aspekte, aber es ist alles miteinander verwoben. So. Und das, was wir glauben, wir einerseits glauben wir, wir können uns da einer Illusion hingeben und gleichzeitig müssen wir erkennen, dass das Ganze gemacht ist, dass es eine Herstellung ist. Es ist letztlich wie im Theater. Also im Theater sitze ich im Zuschauerraum, sehe auf die Bühne, bin berührt von etwas, was da stattfindet, weiß aber immer, dass es hergestellt ist. Es sind Menschen, die da agieren, es gibt Scheinwerfer, die da eingestellt sind, es gibt Sound und alles Mögliche. Trotzdem berührt mich das Ganze. Und das gibt, wenn man darüber dann nachdenkt, wieso passiert das eigentlich? Wieso bin ich berührt von etwas, von dem ich eigentlich weiß, dass es hergestellt ist, dass es vielleicht fake ist, ja. Und das führt vielleicht auch dann zu Erkenntnissen über mich selber. Und ich erkenne mich selber im Wahrnehmen eines Kunstwerkes und im Wahrnehmen eines Vorgangs. Und diese Form von Selbstwahrnehmung ist für mich ein ganz entscheidender Teil von Kunst. Also es gibt, klar, es gibt da ein Kunstwerk, das hat ein Künstler irgendwann mal hergestellt. Dazu kann ich mir viele Gedanken machen. Dazu gibt es mehr oder weniger Episodisches dann dazu. Manchmal kennt man den Künstler besser, manchmal kennt man ihn gar nicht mehr. Aber das andere ist ja, wie reagiere ich da drauf? Und was will ich erkennen? Was will ich sehen? Und das ist ja dann, sagt genauso viel über mich als wie über das Kunstwerk.
Sind Ihnen mal Reaktionen des Publikums, der Besucherinnen, Besucher in einer Ausstellung begegnet oder sagen Sie, nee, das will ich mir gar nicht, lieber nicht angucken?
In gewissen Dosen kann ich mir das angucken und interessiert mich das auch. Also bei einer Eröffnung ist man ja zwangsläufig mit Reaktionen konfrontiert. Bei mir ist es, glaube ich, so, dass nach einer bestimmten Zeit das Interesse daran auch sehr schnell gestillt ist. Also letztlich muss man, glaube ich, doch auf sich selbst am meisten hören und man weiß eigentlich am besten auch selbst, was einem wirklich gelungen ist oder nicht gelungen ist. Es ist natürlich nicht steuerbar, wie erfolgreich oder nicht erfolgreich man ist, beziehungsweise nur zu einem bestimmten Teil ist das steuerbar. Letztlich habe ich für mich die Erfahrung gemacht, dass die Arbeiten, die mir auch am meisten am Herzen liegen, beziehungsweise wenn ich Arbeiten habe, an denen ich wirklich lange gerungen habe, die wirklich intensiv, wenn man das so nennen will, in der Herstellungsphase waren, dass sich das auch auf sehr viele Betrachter überträgt. Also man kann das nicht generalisieren, aber ich habe festgestellt, man darf sein Publikum nie unterschätzen, auch wenn das nicht immer Experten sind. Also viele Menschen, sensible Menschen, Menschen, die generellen Zugang zu sowas wie Kunst haben, reagieren doch häufig auch auf die Sachen, die man selber sehr wichtig findet.
Wie man vielleicht hört, ist Philipp Fürhofer kein waschechter Berliner, sondern ist in Augsburg geboren, 1982, hat dann in Berlin an der Universität der Künste studiert. Wie war das zu Hause in Augsburg? Sind Sie da mit Kunst in Berührung gekommen? Hat Sie irgendwas beeinflusst? Mama, Papa?
Also ich komme eigentlich aus einem Lehrerhaushalt, würde man sagen. Meine Eltern haben das aber immer unterstützt. Also die Beschäftigung mit Kunst und Musik und Malerei kommt bei mir schon aus der Kindheit. Und Augsburg ist ja eine sehr historisch reiche Stadt, würde ich es mal bezeichnen. Aktuell jetzt nicht mehr künstlerisch so interessant, dafür ist aber München ja sehr nah. Und ich habe auch meine Schulzeit so in Erinnerung, dass ich entweder am Wochenende selber gemalt habe oder nach München in irgendwelche Ausstellungen gefahren bin und das auch als extrem spannend empfunden habe.
Und war das mal ein Berufswunsch? Als Kind werden ja viele sagen, Polizist, Feuerwehrmann, und Philipp sagt, ich wäre Maler?
Ja, kurz und knapp, ja, das war es eigentlich schon immer.
Wie war das dann in so einer Kunsthochschule? Ich habe ein Zitat von Ihnen gelesen, da ist man noch, ich würde sagen, umgegangen mit den Kunststudierenden wie im 19. Jahrhundert. Das Stichwort Spitzweg fällt da.
Ich habe ein ambivalentes Verhältnis zu meiner Hochschule, zu meiner Hochschulzeit hier an der Universität der Künste. Einerseits nicht, weil es sehr autoritär war, sondern weil ich es als sehr demotivierend empfunden habe. Also die Kommentare von Professoren, von Mitkommilitonen, das war wahnsinnig kompetitiv, fand ich. Und es war, könnte man sagen, vielleicht eine gute Schule. Also nach der Hochschule wird's ja auch nicht gerade einfacher und man muss auch lernen, mit Misserfolgen umzugehen, sich da nicht demotivieren zu lassen. Ich habe aber dahingehend wenig gelernt, jetzt zu sagen, wie komme ich aus Krisen raus oder so. Also ich fand das, die Kritik, die da kam, immer demotivierend. Es gab diesen Vorwurf, ich kam ja aus Augsburg, habe während meiner Schulzeit auch wirklich malen gelernt. Ich hatte da auch wirklich tolle, extrem motivierte Kunstlehrer, das muss ich einfach so sagen, die mir Ölmalen damals in der Gymnasialzeit schon beigebracht haben und so. Also ich konnte aus der Anschauung kommend realistisch, naturalistisch vielleicht besser schon malen als viele Kommilitonen, hatte aber nie eine wirkliche Vision bis dahin, was Kunst ist, was ich damit eigentlich ausdrücken will. Ich fand eigentlich nur Malen immer toll, ja. Und das hat mir dann den Ruf eingebracht, eines Traditionalisten zu sein, eines Karl-Spitzweg-artigen Traditionalisten, worin ich mich aber komplett missverstanden gefühlt habe, ja. Also das war sicher eine harte Zeit damals und von vielen Aufs und Abs begleitet. Es gab dann während des Studiums einige biografische Zäsuren. Eine war sicher, dass ich da in Kontakt mit Theater- und Opernschaffenden gekommen bin und dann da auch mal so als Assistent in so eine Opernwelt reinschnuppern durfte und in eine Probensituation und festgestellt habe, guck mal, da sind lauter Profis, die 6 Wochen lang an einer Opernproduktion arbeiten und extrem positiv und wohlwollend mir gegenüber und dankbar mir gegenüber, ob meiner Arbeit, ob meines Einsatzes sind. Und ich sage, guck mal, so geht's ja auch. Man kann sich auch als Kollege wertschätzen und demotivieren. Es bringt überhaupt gar nichts, den anderen immer schlecht zu machen. Und das hat mich ein bisschen gerettet, glaube ich. Und dann habe ich das auch leichter hinter mir lassen können und einfach der Entscheidung folgend, ich mache einfach mein Ding. Und wer das gut findet, schön, und wer es nicht gut findet, ist mir auch egal.
Eine andere Zäsur war, und das haben wir im Vorfeld besprochen, dass wir da gerne drüber reden können, war eine Herzoperation. Was ist da passiert?
Ja, es war auch während des Studiums mittendrin eigentlich die Erkenntnis eines angeborenen Herzfehlers, Klappenfehlers. Das musste dann sehr zügig repariert werden. Ja, also es war eine Klappentransplantation, aufwendige Operationen, viele Wochen im Krankenhaus und einfach im jungen Alter eine Beschäftigung mit der eigenen Sterblichkeit, mit der eigenen Endlichkeit eines Lebens zu einem Zeitpunkt, wo man sich darüber eigentlich sonst eigentlich wirklich keine Gedanken macht. Und das war natürlich einerseits höchst ungelegen und unbequem, hat aber für mich eigentlich nur meine Entscheidung gestärkt, wenn ich da heil rauskomme, dann mache ich als Künstler einfach meinen Weg. Und egal was links, du schaust nicht links und du schaust nicht rechts, du gehst nur geradeaus. Und was gibt's für ein größeres Hemmnis oder eine größere Tragödie als die eigene Gesundheit, die nicht funktioniert, abgesehen von Mitmenschen, die man liebt, die auch krank sein können. Also wenn ich das schaffe, wenn meine Gesundheit mitmacht, dann sind finanzielle Überlegungen, was wird aus dir als freischaffender Künstler? Kann ich mir meine Miete leisten? Werde ich erfolgreich? Werde ich nicht erfolgreich? Alle diese Fragen sind dann sekundär.
Und es hat ja irgendwie geklappt. Sie können sich ihre Miete leisten, arbeiten sehr erfolgreich, haben viele, viele Ausstellungen. Hat das auch was mit Ihrer Kunst verändert in den Werken, die Sie geschaffen haben? Gibt ein Vorher, ein Nachher?
Also es gibt, glaube ich, bei jedem Künstler eine Entwicklung, die sich auch anhand einer Biografie herstellt. Und es gibt bei mir nicht den entscheidenden einen Wendepunkt. Es hat aber diese Zeit im Krankenhaus hat schon, sagen wir mal, vieles verschärft, würde ich sagen, oder klarer gemacht. Einerseits diese existenziellen Fragen und diese Entscheidung, was stelle ich mit meinem Leben an. Andererseits habe ich mich vorher schon mit Glasarbeiten, Malerei auf Glas beschäftigt, habe so Fensterarbeiten schon angefangen, fand das interessant, wie das Sonnenlicht die Malerei, die Farbe verändert. Habe dann aber während dieser Zeit im Krankenhaus diesen Röntgenbildkasten, die es zumindest damals, ich weiß nicht, ob es das heute noch so gibt, aber damals gab es eben diese Röntgenbildkästen, wo der eigene Thorax da hingepinnt wurde für die Arztvisite, habe auf den eben sehr lange geguckt und dachte, eigentlich genau so ist es. Also genau das brauchst du, das kontrollierte An- und Ausschalten einer Lichtquelle, die eigentlich ein Motiv herstellt, aber es auch gleichzeitig wieder auslöscht. Und ich sehe da also diesen menschlichen Körper, dieses anatomische, dieses Leben, das sich aber eigentlich nur herstellt durch einen elektrischen Impuls oder durch eine technische Apparatur. Das war einerseits natürlich auch ein Symbol für meinen eigenen Körper, der ja da nur durch Fremdeinwirkung, kann man sagen, eigentlich am Leben gehalten wird. Andererseits ist es ja auch ein Bild unserer Welt, im Positiven wie im Negativen. Darüber hatten wir ja schon gesprochen. Also es gibt diese Einwirkungen auf unsere Natur. Die sind jetzt nicht nur katastrophal, die sind auch teilweise lebensverlängernd. Und in diesem Widerspruch, in dieser Ambivalenz bewegen wir uns.
Und daraus entsteht ganz wunderbare Kunst, kann ich noch verraten und versichern. Was mich noch interessieren würde, wir hatten gerade die Kunsthochschule. Dann haben Sie gesagt, hinter Glasmalerei. Lernt man denn sowas an der Kunsthochschule? Es braucht ja Handwerk auch für Ihre Kunst.
Das ist vielleicht dann so ein positiver Aspekt, den ich aus meiner Studienzeit ziehen kann. Was man da schon hatte, war Zeit und Platz. Also diese Hochschule hat ja wahnsinnig schöne Atelierräume und man hat da diesen Luxus von mehreren Jahren, wo man eigentlich machen kann, was man will. Und das ist insofern auch eine harte Schule, weil man lernen muss, wie man sich selbst diszipliniert und wie man seine Tagesstruktur einrichtet, womit man sich überhaupt beschäftigen will. Wie intensiv will ich mich mit etwas beschäftigen? Will ich jetzt Druckgrafik machen oder doch lieber Steinbildhauerei? Bei mir war es immer schon klar, es ist Malerei. Ich hatte so eine Art technischen Grundstock von Kindheit an schon mitbekommen. Das heißt, es gab zwar Aktkurse oder sowas, das war aber alles nicht verpflichtend und stand jetzt sicher nicht im Fokus meines Studiums. Hier an der Hochschule war der Fokus zu lernen, wer bin ich, was will ich und wie drücke ich das Ganze aus. Und das war so eine große experimentelle Reise. Mein Professor hat das auch nie bei seinen Studenten auf eine bestimmte Materialauswahl oder eine bestimmte Technik beschränkt. Also man konnte da Performance machen, Videokunst und Malerei eben. So, es war nie wichtig, welches Medium man benutzt, sondern einfach nur, was will man damit sagen. Dass das Ganze natürlich auch einen handwerklichen und einen technischen Aspekt hat und ein Können voraussetzt, ist natürlich wahr und auch dann oft die Hürde und die Problematik daran. Ja, dann musste man sich dann schon mit sehr viel Eigeninitiative auch durchbeißen.
Und hatten Sie da Inspiration? Gab es da Vorbilder? Was hat Sie vielleicht an alten Meistern oder welche alten Meister haben Sie begeistert?
Also das ist auch Teil des Studiums natürlich, dass man in die Kunstgeschichte schaut und Das hat bei mir allerdings auch schon vor dem Studium angefangen. Ich bin ja früher schon immer in die Pinakothek nach München gefahren und so weiter. Hab mir da viel selber schon angeeignet, einfach nur, weil es mich schon immer interessiert hat. Das war jetzt gar nicht mit einem großen Ziel verbunden, sondern ich fand es als Kind schon interessant zu sehen, wie später Tizian die Ölfarbe mit Fingern verwischt hat oder wie Cézanne eine Leinwand bloßlässt, ja, nur teilweise eine Leinwand bemalt und die leere Leinwand stehen lässt und das als malerischen Effekt nutzt. Das waren alles schon so Faszinationen, da kann ich mich heute noch dran erinnern, an bestimmte Begegnungen mit Werken. Und es gibt ganz viele Heroen für mich und ganz entscheidende Künstler, die mich bis heute beschäftigen, ja.
Welche sind das und warum zum Beispiel?
Also beispielsweise Lovis Corinth ist sicher einer meiner ganz wichtigen Begleiter, kann man so nennen. Das weiß noch, dass ich als Teenager in München im Haus der Kunst gab es eine große Retrospektive über sein Werk. Das fasziniert mich aus ganz vielen Gründen. Sicher, weil Corinth einerseits eine Themenbreite hat wie fast kein anderer. Also er macht fantastische Porträts, Selbstporträts, Landschaften wie Stillleben. Und wenn mich was an Künstlern, an Malern vor allem interessiert, ist es selten was Episodisches. Da bin ich eigen, das sehen andere Leute, sind von anderen Dingen fasziniert. Bei mir ist es nie die Narration, was stellt man da, sondern wie ist es gemalt. Also die Faszination mit dem Medium Farbe. Und das ist bei Corinth unglaublich meisterhaft. Einerseits so eine wahnsinnige Spontanität, andererseits diese Kontrolliertheit und diese Präzision, die unglaubliche Könnerschaft, in dem wir einerseits skizziert, andererseits unglaublich präzise, ganz schnell Dinge auf eine Leinwand bannen kann. Hat mich schon immer wahnsinnig fasziniert. Und dann natürlich die Entwicklung, auch die biografische Entwicklung von ihm, also kommend aus dieser Kaisergründerzeit, dieser vor Kraft strotzenden Attitüde, diese Selbstbewusstheit seiner frühen Selbstporträts, auch diese Genre-Szene, dieser Historismus und dann die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts, der Erste Weltkrieg, was das plötzlich für Spuren hinterlässt, wie dann sich aus so einem Naturalismus kommt, sich so dieser Expressionismus dann so rein schleicht in das Werk, ohne da bestimmte Dinge wie Picasso oder Kubismus oder so zu zitieren, sondern auf so eine ganz eigene Weise, wie er das macht. Das hat mich immer schon fasziniert, dass er so die Geschichte des 20. Jahrhunderts so vorweg ahnt auf so eine ganz eigenen Weise und dann auch so, auch wiederum so was Biografisches. Er hatte ja in späten Jahren dann diesen Schlaganfall. Das wurde dann ja auch medizinhistorisch sogar dokumentiert, war ja dann halbseitig links gelähmt und plötzlich fangen auch seine Bilder an, auf der linken Seite so wegzukippen oder so unscharf zu werden, wie sich dann so ein körperliches Erlebnis in Malerei niederschlägt. So ganz deutlich erkennbar, wie dann diese wunderbaren späten Walchensee-Landschaften so nach links unten wegkippen, so wegschwappen. Das finde ich in seiner Klarheit und in seiner Ausdrucksstärke unübertroffen. Könnte ich noch stundenlang reden.
Wer jetzt keine Gelegenheit hatten, nach Berlin zu kommen, in die Galerie Judin und diese Ausstellung zu sehen, der schafft es vielleicht in die Oper nach Kopenhagen. Wenn man in so einem Atelier zu Besuch sein darf, kann man sich umschauen und dann sieht man vielleicht auch mal das ein oder andere Modell beziehungsweise die ein oder andere Skizze. Und ich habe da entdeckt ein Szenenbild zu einer Oper, die heißt Tosca. Wie sind Sie zu Szenenbildern gekommen? Sie hatten schon mal kurz Kontakt zu Theatermalereien, hatten wir vorhin besprochen.
Ja, also die Beschäftigung mit Musik und auch mit Oper ist bei mir auch schon seit meiner Kindheit vorhanden. Es war, wie gesagt, das große Interesse an Malerei und Kunst, aber auch an Klavier und klassischer Musik. Und dann nach Berlin kommend, hatte ich während des Studiums einfach die Gelegenheit, ständig in die Oper zu gehen und bei diesem ja, wahnsinnig günstigen Kartenpreisen und so geht das ja als Student ganz gut und habe da wahnsinnig viel gesehen. Also für mich ganz einschneidende Erlebnisse mit Hans Neuenfels Produktionen zum Beispiel in der Deutschen Oper Berlin oder Achim Freier oder Bob Wilson. Und da dann auch festgestellt, wie sehr mich der visuelle Eindruck gerade beim Erleben von Musik fasziniert. Also mich hat nie so richtig Sprechtheater umgehauen, auch wenn mich das intellektuell auch interessiert. Es war vor allem die Oper, dieses extreme Erlebnis von so vielen unterschiedlichen Sparten und Bereichen wie Musik, Tanz, Gesang und dann eben das, was auf der Bühne zu sehen ist, was mich wirklich fasziniert hat. Das kam eben über das Studium. Ich hatte dann das Glück, den Ausstatter von Hans Neuenfels auch kennenzulernen, Reinhard von der Tann, der mich dann großzügigerweise sofort auch ans Theater gebracht hat. Ich durfte dann da mal assistieren bei ihm und da mal reinschnuppern. Und das hat mich dann da auch nicht mehr weggebracht. Ich habe zwar als Fokus immer meine Malerei gesehen, habe auch mein Studium da beendet und Ausstellungen gemacht, finde aber seitdem, so ein Ausgleich kann man das nicht nennen, aber es ist eine Erweiterung vielleicht, so kann man sagen. Ich finde da eine Erweiterung meiner Arbeit. Ist ja nicht immer so furchtbar leicht, die ganze Zeit allein im Atelier zu stehen und seine Sachen zu machen. So sehr ich das brauche und mir auch ausgesucht habe, ganz bewusst, so sehr freue ich mich, wenn ich dann mal einmal im Jahr vielleicht eine große Opernproduktion machen kann, wo dann 500 Leute beteiligt sind und ich einen Entwurf herstelle, den dann ein großer Stab an Werkstätten umsetzen muss.
Es ist nicht nur die Oper in Kopenhagen, es gab Szenenbilder in Salzburg, in Bayreuth und was ich ganz fantastisch finde, und ich verlinke das auch in den Shownotes, der Lohengrin in Amsterdam. Sie haben dort mit Vorhängen gearbeitet, richtig?
Ja, also es gab Vorhänge, transparente PVC-Vorhänge, dann aber auch sowas wie ein, sagen wir mal, klassisches Bühnenbild, also einen gebauten Bühnenraum einer großen Lagerhalle. Es gab dann aber auch diesen 25 Meter langen Leuchtkasten hinter dem Rolltor, der beim Auftritt und beim Abgang Lohengrins im dritten Akt sich dann erschlossen hat. Und insofern ist vielleicht diese Lohengrin-Produktion besonders beispielhaft für mich, weil es zeigt, wie ich meine Malerei in die Bühne transportiere, sich die Bühnenaspekte aber auch in meiner Malerei, in den Leuchtkästen auch immer zeigen. Also in meiner Kunst gibt's ja dieses Licht-An- und Licht-Aus-Moment wie auf einer Bühne. Ja, also ohne das Licht ist nichts sichtbar. Das ist ja so ein theatraler Vorgang. Und hier bei dem Bühnenbild von Lohengrin stand ich da auch wirklich wochenlang selbst im Malsaal und habe diese Installation hergestellt. Also es gibt diesen Übertrag meiner Kunst in so einen riesigen Maßstab.
Die Szenenbilder von Philipp Fürhofer sind der Wahnsinn, muss ich einfach sagen. Sie können sich das live natürlich demnächst in Kopenhagen anschauen, aber auch in den verlinkten Bildern auf der Webseite von ihm. Arbeiten in der Galerie Judin gibt es vom 11. September bis 25. Oktober und in Wolfsburg danach.
Ja, für Wolfsburg plane ich gerade eine sehr große Installation. Das ist also vielleicht dann nochmal ein neuer Aspekt meiner Arbeit, der sich wiederum einerseits mit meiner Kunst beschäftigt, andererseits aber auch mit meiner Erfahrung als Bühnenbildner. Also die Beschäftigung mit sehr großen musealen Räumen, die Bespielung von teilweise vielleicht auch sehr anspruchsvollen Räumlichkeiten. Und in Wolfsburg im Kunstmuseum wird Ende September eine Gruppenausstellung eröffnen, die heißt Utopie, Recht auf Hoffnung. Und zentral in dieser Ausstellung, wirklich in der Mitte dieses sehr großen Ausstellungsraumes, wird sich von mir eine große Installation befinden. Das sind bemalte Lamellenvorhänge. Das ist so eine Art Palmenmotiv, das ich schon mal in meiner Ausstellung im Städelmuseum vor 2 Jahren gemacht habe. Jetzt aber in einer neuen Konstellation und ja auch extra für diese Ausstellung konzipiert.
Vielen Dank, dass ich Ihr Atelier besuchen durfte. Vielen Dank fürs Lauschen. Bis zum nächsten Mal.